Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Sonntagnachmittag mit der Regie Sager. Sie war eine Pionierin, die Marthe Gosteli, und eine Krampferin. Sie hat sich unermüdlich für das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingesetzt, hat an verschiedenen Fronten gekämpft, bis ihre Kräfte fast ausgegangen sind. Aber sie wäre nicht Marthe Gosteli, wenn ihr nicht gerade auch das wieder einen neuen Weg aufgezeigt hätte. Sie ist Gast im «Menschen und Horizonte» in dieser Stunde.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no
we
Eine der berühmtesten Vorkämpferinnen der Schweizer Frauenbewegung ist Marthe Kosteli. Sie war an der vordersten Front, wo 1971 das Frauenstimmrecht angenommen worden ist. Und sie hat in den 80er Jahren Tausende von Dokumenten über die Frauenbewegung und die Arbeit der Frauen vor dem Verschwinden gerettet. Für ihren lebenslangen Einsatz hat sie mehrere Preise gewonnen. Sie hat sich aber nicht nur in der Frauenbewegung engagiert, sondern gerade an verschiedenen Fronten. Sie war aktiv auf ihrem Bauernhof, ihrer Arbeit auf der US-Gesandtschaft und beim therapeutischen Reiten. Der Marthe Kosteli, ihr Leben ist prägt von Pionierarbeit und von einem Einsatz, der nicht 100%, sondern 200% war. Sie hat sich nie vor einer Herausforderung gescheucht. Bis heute nicht. Heute ist sie 91. Cornelia Büttler hat sie an ihrem Wohnort, auf ihrem ehemaligen Bauernhof und Stiftungsort vom Kosteli-Archiv zu Worblaufen bei Bern besucht.
Es ist ein sonniger Frühlingstag, wo die Marthe Kosteli mir die Türe zum Archiv der Kosteli-Stiftung auftut. Vor mir steht eine Frau mit schneeweißem Haar, einer weissen Bluse und einem rosa Jäckli drüber. Mit einer auffälligen Kette, mit grossen farbigen Kugeln um den Hals und aufmerksamen Augen, die mich durch die Brille freundlich anschauen. Hier auf dem Hocker von Worblaufen steht ihr altes Bauerngut. Auf der einen Seite mit einem weiten Blick über das Tal und die bewaldeten Hügel, auf der anderen Seite nur ein Streifen Gras und gerade dahinter eine Reihe Einfamilienhäuser. Vorne aussen ein Plätzchen Wiese und dann gerade das Schulhaus. So eng hat es nicht immer ausgesehen. Als Marthe Kosteli noch ein Kind war, in den frühen 20er Jahren, hat all das bebaute Land noch reingehört. Die Familie hat gebaut.
Können Sie sich noch erinnern, wo Sie da um den Stall herumgerannt sind?
Ja, natürlich. Wir haben hier, zum Beispiel hier auf diesem grossen Bitz, Getreide oder Herdöpfel. Und eine schöne Kindheitserinnerung war, dass mein Vater immer den Kindern von Worblaufen die Möglichkeit gegeben, hier zu helfen. Herdöpfe aufzulegen. Und das war immer jedes Jahr ein Fest. Und dann, das hatten wir manchmal 30 Kinder. Und das war das grösste Verlustgeschäft für meinen Vater, weil zu dieser Zeit, das war ja in den Krisenjahren, gell? Und das war also wahnsinnig. Aber mein Vater und Mutter haben das aufrechterhalten, weil sie gefunden haben, sie waren ja sehr sozial gesinnt. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, die Gofen, die da zusammengekommen sind, und das war aber lustig. Am Abend hat man natürlich noch, unsere Mutter noch alle zur Nacht gemacht, also hat es schwierig gegeben zur Nacht.
Wir laufen miteinander an der grossen Holzschür vorbei und gerade dahinter steht stolz ein schön verputztes Stöckchen mit Riegeln, das Ofenhäuschen.
Was hat man in diesem Ofenhäuschen gemacht?
Ja, Brot backen und gewaschen. Und das ist ja lange hier unten innen, ist das die Wäschküche gewesen, wo man dann nachher, man hat ja, wenn man gebaut hat, hat man etwa nur 2-3 Mal im Jahr hat man eine grosse Wäsche gemacht, oder? Man hat ja dann noch die Wäsche noch für die Angestellten gemacht, oder? Und dann mussten wir helfen. Wir mussten alle in die Nasenlümpen glätten. Unsere Mutter hat uns überall eingesetzt. Und sie hat uns, wir hatten meistens 2 Angestellte im Haushalt. Aber die hat nie, aber auch nie, denen gesagt, sie sollen uns die Schuhe putzen oder irgendwas. Das mussten wir immer alles selber machen. Und ich muss sagen, wenn ich nicht die Erziehung hatte, die ich hatte, hätte ich wahrscheinlich mein Leben nicht so meistern können. Wir haben es ja verglichen zu anderen immer sehr gut gehabt. Aber alle Kinder in den Bauernhäusern haben wir so anpacken.
Was haben Sie am liebsten gemacht?
Am liebsten bin ich mit dem Ross gegangen. Ich war immer im Rossstall. Und als ich ganz klein war, noch bevor ich in die Schule bin, mein Grossvater ist in Habstetten gewohnt, mütterlicherseits. Und der hat mit mir aber Herdöpfel pflügelt. Das heisst, wir mussten früher entweder von Hand oder mit einem kleinen Pflügel vormachen und nachher so pflügeln. Das war eine minutiöse Arbeit. Dann konnte ich das Ross führen und der Grossvater hatte das Pflügel. Und dann haben wir manchmal nachmittagelang zusammen Herdöpfel pflügelt. Das ist eine wunderschöne Erinnerung. Und hier daheim haben wir dann auch Ross gehabt, oder? Und ich war auch immer um die Ross herum. Wenn man irgendwo einen Ort mal ein Ross führen oder so, dann bin ich immer dabei gewesen, oder?
Wenn Sie sich daran erinnern, wie Ihre Mutter und Ihr Vater das alles gemanagt haben, was sind Ihre Erinnerungen daran? Ihre Mutter, wie hat sie das gemeistert?
Ja, sie war auch eine Bauerntochter, aber sie ist sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, meine Eltern, die haben sich sicher heiss geliebt. Aber meine Mutter hat sich so emanzipatorische Gelüste entwickelt. Jetzt müsst ihr auch mal überlegen, wie früher viele junge Menschen in der sind, die null gewusst, wisst ihr? Und dann kommen, muss man so sehen, was da für Probleme auf sie zukommen. Mein Vater war nicht am Macho, aber der hat gewisse Sachen gar nicht realisiert, versteht ihr? Und meine Mutter hat natürlich von Anfang an hat sie gestört, dass sie im Eherecht zum Beispiel das Vermögen alles über einen Mann. Der Mann hat es kassieren können und die Frauen haben, ja, bis das alles revidiert war, hat der Mann über das Vermögen der Frau verfügt. Also solche kleine Sachen, oder, wo natürlich man den Männern vielleicht auch nicht so wahnsinnigen Vorwurf machen kann. Man muss immer daran denken, in welcher Gesellschaft sind wir aufgewachsen? In welcher Gesellschaft sind auch die Männer aufgewachsen? Und wie sind sie erzogen worden? Und jetzt muss ich auch schauen, ob viele Frauen, sie haben es nicht besser gewusst, hey, halt die Buben auch nicht so gut erzogen. Ich meine, das war nicht gang und gäbe, dass ein Bub abgetrocknet
hat. Nach der Sekundarschule ist die Macht Gosteli ins Pensionat auf Neuenburg und dann noch 2 Jahre in eine Weiterbildungsschule zu Bern, wo sie sollte auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Zu der damaligen Zeit haben sich die Frauenberufe erst angefangen zu entwickeln. Die jungen Lehrerinnen von dieser Schule sind so für die Macht zu Vorbilder geworden.
Das ganze Bäumungsprogramm war in dieser Schule, weil das haben Lehrerinnen konzipiert, die sehr stark interessiert sie an der Mädchenbildung. Gerade zu der Zeit ist einfach bei der Frauenbewegung Mädchenbildung, Schulung, das ist an der Spitze gestanden, weil die Frauen genau gewusst, ohne das läuft nichts.
Im 37 ist die Macht Gosteli dann wie viele andere junge Frauen auf England in einer Familie, go Kind betreuen und Englisch lernen. Dortmal hat man schon einen Haufen Flüchtlinge auf der Strasse gesehen, die für ein Visum angestanden sind. Und im Hyde Park sind Schützengräben ausgehoben worden. Im April 1939 hat ihr Gastvater die Macht dann gerade noch rechtzeitig heimgeschickt. Dann ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Die Männer sind eingezogen worden und die Frauen und die jungen Leute mussten überall gleichzeitig für sie einspringen.
Gearbeitet habe ich eine Zeit lang bei der Abteilung Presse und Funkspruch. Nachher war ich in der Inselspitalbibliothek und daneben musste ich eben daheim. Meine Mutter ist dann krank geworden. Nachher musste ich daheim einspringen. Mein Vater musste nicht mehr Dienst tun. Aber er war bei der Ortswehr eingeteilt, oder? Und ich war sogar noch in der Sanität eingeteilt bei der Ortswehr. Ja, wenn mein Vater dann auch eingesetzt wird, ja, wer schaut dann daheim? Nur so ein Beispiel. Wir hatten noch Bienen. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Bäler. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, wer tut denn die Bienen? Wer tut die Bienen besorgen? Dann bin ich im Bienenzüchterverein einen Kurs machen. Wisst ihr, so Sachen, die man so, oder ich bin am Samariterkurs genommen und überall ist man gängig eingesprungen, oder?
Also, diesmal schon als junge Frau war Marthe Gosteli sehr engagiert, offen für alles und hat überall zugepackt, was nötig war. Eigentlich hat sie davon geträumt, Sprachen zu studieren. Aber der Zweite Weltkrieg hat alles verändert. Die Marthe Gosteli hat das Beste daraus gemacht und nach dem Krieg die Chance gepackt, die sich ihr geboten hat. Und was das für eine Chance war, hören wir hier auf deren Seis in 3 Minuten. Thank you. Wo der Zweite Weltkrieg vorbei war, war Marthe Gosteli 28. Wegen dem Krieg konnte sie keine richtige Berufsausbildung machen, aber sie hat die Chancen bekommen und hat die auch gepackt. Cornelia Büttler.
Marthe Gosteli konnte auf der US-Gesandtschaft arbeiten. Auf der Abteilung Presse und kulturelle Beziehungen hat sie Kontakte in alle Welt gehabt. Sie hat den Umgang mit der Presse von der Pike aufgelernt und hat auch den Anfang vom Schweizer Fernsehen direkt mitbekommen.
Der Schweizer Fernsehen hat die ersten Testfilme bei uns geholt, wo das Fernsehen aufgekommen ist. Und die ersten Wochenshowen von der Raumfahrt, das ist alles über die Botschaft gelaufen. Wir haben das den Kino gegeben. Dann habe ich müssen das zensurieren. Oder hat man das in den Kino gegeben? Das ist alles über die Botschaft gelaufen.
Mit Unterbrüchen hat Marthe Gosteli 12 Jahre auf der Pressestelle der US-Gesandtschaft gearbeitet. Über die Zeit hat es einen Haufen gegeben, aber sie hat Freude an der Arbeit gehabt. Geschont hat sie sich nicht.
Sie haben immer sehr viel gearbeitet. Was ich eigentlich noch ansprechen möchte, ist Ihnen die Liebe nie dazwischen gekommen?
Ja, nein, eigentlich nicht. Wisst ihr, ich habe mir immer gesagt, wir haben viele lustige Partys gehabt. Ich bin viel mit Studenten an Anlässe gegangen und so. Aber letzten Endes, wisst ihr, mein Leben, ich habe mir sagen, ich hätte mich eigentlich gar nicht geeignet zur Ehe. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an die Lehrerinnen zurückdenke, und an Frauen, die in der Frauenbewegung tätig waren, die hätten wahrscheinlich, wenn sie geheiratet hätten, das nicht können machen, was sie gemacht haben. Ich glaube halt, ich war ja nicht verheiratet, das ist jetzt vielleicht eine blöde Idee von mir, aber ich habe einfach das Gefühl, so wie es früher auch war, heute ist es vielleicht nicht mehr so, aber früher hat ein Mann von einer Frau mehr weggenommen als umgekehrt. So wie mir eine clevere Juristin einmal gesagt hat, weisst, es hat in meinem Leben einen Moment gegeben, in dem ich mir überlegen musste, was mache ich jetzt? Tue ich jetzt heiraten oder nicht? Sie wollte Kunstgeschichte studieren. Der Vater hat gesagt, es ist brotlos, kannst nicht. Dann hat sie Juristin gemacht und hat dann über ihren Beruf ihre Hobbys wie Kunstgeschichte und so auch noch gepflegt. Daneben. Und am Ende von ihrem Leben hat sie mir eben gesagt, wenn ich geheiratet hätte, hätte ich das, was ich jetzt machen konnte, gar nicht machen. Das war darum eine andere Zeit. Das ist nicht heute. Und bei mir, ich habe mir immer gedacht, wenn ich so gesehen habe, ich habe ja viele also gute Klassenkameradinnen gehabt. Die meisten haben ja geheiratet und zum Teil sehr nette Männer gehabt. Aber manchmal, wenn ich so gedacht habe, wenn ich jetzt da in das hineinkomme, wäre ich glaube, das wäre einfach nicht gut gekommen. Vielleicht ist das blöd, ich weiß es nicht. Aber ja, es hätte jetzt vielleicht so sein sollen.
Bis in die 60er Jahre hat Marthe Gosteli bei der US-Gesandtschaft gearbeitet. Daneben hat sie sich, wie schon ihre Mutter vorher, in der Frauenbewegung engagiert. Im Frauenstimmrechtsverein Bern haben sich die Frauen für ganz viele verschiedene Anliegen stark gemacht. Für eine gute Schulung und Bildung, auch im staatspolitischen Bereich, für eine Gleichstellung im Zivilrecht und so weiter. Eines von diesen Anliegen war das Frauenstimmrecht. Die Schweiz war damals das einzige Land, wo die Männer demokratisch darüber abstimmen konnten, ob die Frauen das Stimmrecht bekommen. Darum mussten wir Basisarbeit leisten und die Leute zum Umdenken bringen. Eine Aufgabe, die einen langen Schnauf gebraucht hat, aber die richtige Strategie war, wie die Marthe Gosteli erzählt.
Ihr müsst, das habe ich eben auch gelernt, in den Köpfen dieses Menschen etwas verändern, wenn ihr den dazu bringen wollt, dass der freiwillig zu etwas im Ja sagt oder Nein sagt, je nachdem. Und das ist ja der Grund, warum es bei uns so lang gegangen ist. Und darum haben die Frauen gewusst, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben den Frauen A gesagt, sie seien nicht bildungsfähig. B, sie eignen sich nicht für die Politik. Was hat man denn alles probiert einzureden? Das müsst ihr sehen, wie unsere Gesellschaft. Nachher natürlich hat die Religion auch eine Rolle gespielt. Und das Fazit war nachher doch, und wenn ich auch gesehen habe, die Frau, die ich kennt habe, die mit System und Überlegung den Kampf geführt hat und gesagt hat, wir müssen von unten nach oben. Wir haben ja über 55 Abstimmungen oder was gehabt. Bei jeder Abstimmung hat es zugenommen. Man konnte eben mit diesen Kampagnen Aufklärungsarbeit leisten. Und so ist das nachher aufgebaut worden. Und die gescheiten Frauen haben eben nie aufgegeben, sondern sie haben gesagt, jetzt ist es halt mal so und jetzt machen wir weiter. Und andere haben blind ins Chor geworfen, immer gemeint, mit Demonstrationen und Ausrufen allein, das ist schon gut. Aber allein mit dem könnt ihr es nicht machen. Ihr könnt nicht auf die Straße und dann einfach nichts mehr machen, sondern es muss dann noch jemand sein, der etwas macht.
Es hätte eben beides gebraucht. Seit Anfang 20. Jahrhundert haben immer wieder Abstimmungen zum Frauenstimmrecht stattgefunden. Auf Gemeindeebene, auf kantonaler und nationaler Ebene. Ende 50er Jahre hat es die ersten kantonalen und kommunalen Erfolge gegeben. Und in den 60er Jahren haben dann immer mehr einzelne Kantone und Gemeinden das Frauenstimmrecht angenommen. Die Macht Gosteli war von 1964 bis 1968 Präsidentin vom Frauenstimmrechtsverein Bern. Die Frauenbewegung hat damals auch Wert darauf gelegt, das politische Bewusstsein der Frauen zu schärfen. 1968 hat der Druck auf die Politik zugenommen. Es ist unter anderem darum gegangen, die Menschenrechtskonvention zu unterschreiben. Aber ohne Frauenstimmrecht haben das viele Frauen nicht mehr wollen akzeptieren. Es hat Demonstrationen gegeben und den berühmten Marsch auf Bern. In dieser explosiven Zeit hat die Nationalratskommission für die Menschenrechtskonvention die Frauen von der Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau zu Gesprächen eingeladen.
Das sind alle Nationalräte, die hier uns bearbeitet wegen der Unterzeichnung der Menschen. Wir sollen doch nicht so tun. Sie führen dann das schon ein und so. Und dann habe ich ihnen gesagt, also, es tut mir leid, ich zeige die Frauen genug. Punkt, Schluss, fertig, aus. Aber könnt ihr euch das vorstellen, was das heisst? Glaubt ihr? Ich habe nicht gewusst, ob es dir geht. Ich habe einfach nur gewusst, jetzt müssen wir das Risiko eingehen.
Die Frauen haben sich zusammengetan und Druck gemacht. Und beim Bund ist wieder eine Vorlage über die Abstimmung vom Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene auf dem Tisch gelegen. Aber die Frage, ob die Zeit wirklich reif ist für eine eidgenössische Abstimmung, ist schwer einzuschätzen gewesen. Und offenbar haben zwei sehr engagierte Frauen plötzlich Zweifel bekommen, wie die Macht Gosteli erzählt. Sie schildert, was eine der Frauen ihrer Meinung nach muss überlegt haben.
Er hat jetzt das Gefühl gehabt, obwohl die Demonstration auf dem Bundesplatz hat stattgefunden hat und die Opposition und mit dem Bundesrat hat Vorwürfe gemacht, hat sie gesagt, aha, wir haben nur in so viel Kantonen ist es eingeführt, also reicht es noch nicht.
Sie wollten darum lieber noch mehr kantonale Abstimmungen abwarten und wollten die Vorlage zurückziehen, erzählt Macht Gosteli. Sie selber hätte davon nichts gewusst, bis sie zum Gespräch beim zuständigen Bundesrat antreten musste.
Er hat gesagt, jetzt muss ich es wissen, wir bringen die Vorlage und dann wollen wir die Abstimmung machen, entweder oder. Jetzt war natürlich das so, dass das nicht mehr gelangt hat für eine Vernehmlassung unter den angeschlossenen Verbänden. Dann haben wir, es waren drei Frauen, die haben zu diesen Frauen gesagt, hört mal, wir müssen unbedingt das riskieren. So schwierig das ist, aber politisch hat mich, wisst ihr, Gott sei Dank sind wir dort ein paar Frauen zusammen gewesen, die das politisch schon richtig eingesetzt haben. Aber es war ein Risiko. Dann hatte ich dann noch den rechten Arm in der Schlinge. Ich sage, ich bin fast gestorben.
Die drei Frauen haben beschlossen, es durchzuziehen und die Vorlage ist vors Volk gekommen. Im Jahr der Abstimmung 1971 ist die Macht Gosteli Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverband für die politische Rechte der Frau geworden. In vielen persönlichen Gesprächen, in Kommissionen und an Veranstaltungen haben sie und die anderen Frauen der Frauenbewegung das Frauenstimmrecht propagiert und verteidigt. Sie haben sich den Argument der Gegner gestellt und sich dabei einiges müssen anhören, auch von Frauen. Die Macht Gosteli liest aus der Broschüre zu der Abstimmung über das eidgenössische Frauenstimmrecht von 1971 vor und erzählt, gegen was für Argumente sie angekämpft haben.
Die Frau gehört ins Haus. Die Familie leidet darunter, wenn die Frauen politisieren. Ja, oder besser als mit dem Stimmstättel kann die Frau dem Staat dadurch dienen, dass sie ihre Söhne zu guten Staatsbürgern entzieht. Dann etwas, was natürlich eben immer ist gesagt wurde. Das Frauenstimmrecht vermännlicht die Frau und verweiblicht den Mann. Es untergräbt seine Stellung und Verantwortlichkeit. Der Mann handelt verstandesmäßig, die Frau gefühlsmäßig. Das war eben auch so eine Masche. Deshalb taugt sie nicht für die Politik. Eben das Frucht, das haben sie dann immer gesagt. Das war ganz wichtig. Politik ist ein garstig Ding. Die Frauen sind zu gut dafür.
Wenn Sie sich mit diesen Argumenten müssen auseinandersetzen, wie ist das einmal gegangen? Sind Sie ja persönlich angegriffen worden auf Ihrem
Weg? Ja, also es ist eigentlich, wie soll ich sagen, bei den Veranstaltungen, wo ich da eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es ist mehr ein privates Gespräch, wo man sich damit auseinandersetzen musste, oder?
Am 7. Februar 1971 ist das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene mit 65,7% Ja-Stimmen angenommen worden. Wie hat Marthe Gosteli diesen historischen Moment erlebt?
Ich habe nicht mehr viel. Ich habe gesagt, Gott sei Dank ist es gut rausgekommen. Ob es noch ein bisschen Beteiligung grösser war oder ein bisschen, das hat mich gar nicht so beeindruckt. Meine Genugtuung war einfach die, dass es nicht schief gegangen ist, weil so viel auf dem Spiel gestanden ist, oder? Also ich glaube gleich, die Zeit war im Grunde genommen reif gewesen. Mehr als reif. Ich muss ja sagen, ich bin ja selber eigentlich auch so müde gewesen, dass ich mir müssen sagen, ja, also, was wollte ich da noch juchzen aus, Gott sei Dank ist es durch, aber es ist ja kein Grund zum Juchzen, wenn man denkt, dass man so lange muss kämpfen für etwas, oder?
Der lange Kampf hat an den Kräften der Marthe Gosteli zehrt und Spuren hinterlassen. Nach der Abstimmung hat man sie von verschiedenen Seiten dazu gedrängt, gerade auch noch für den Nationalrat zu kandidieren. Zwar gäbe es keinen Sitz für sie, aber sie soll damit ein Zeichen setzen. Und die Frauen haben am Ende sogar mehr Stimmen geholt, als sie erwartet hätten. Wo auch das durch war, hat sich die Marthe Gosteli erschöpft zurückgezogen.
Und sie hat also eine Pause gebraucht, die Marthe Gosteli. Sie musste neue Kräfte auftanken. Und sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht, therapeutisches Reiten. Mit dem hat sie in der Schweiz Pionierarbeit geleistet. Und dann hat nochmal eine grosse Herausforderung auf sie gewartet. Welche hören wir in 3 Minuten im Menschen und Horizonte hier auf deren Eis.
S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrai la lumière, que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Que tu regardes encore dans le fond de mes yeux. Que tu y vois encore le plus grand des grands feux et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver. À grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterais le temps. Que tous tes mots d'hier restent en moi maintenant. Que je regarde encore dans le bleu de tes yeux. Se perdre dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand. Et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps. Si c'est ça que tu veux, je veux bien tout donner. Si seulement s'il fallait le faire.
Die 60er Jahre waren für die Marthe Gosteli stürmische Zeiten. Sie hat diesmal nicht nur um die Gleichberechtigung der Frau gekämpft, sie hat auch privat viel Kraft gebraucht, bis sie fast nicht mehr mögen. Sie erzählt Cornelia Büttler, warum.
Der Vater von der Marthe Gosteli ist Ende 50er Jahre gestorben und so haben ihre Mutter, ihre Schwester und sie alleine müssen schauen, wie es auf dem Hof weitergeht. Wo Anfang 60er Jahre die erste Autobahn zu Bern hat gebaut werden, hat es jahrelang Seilziehen um ihr Land angefangen.
Wir hatten so viele Verhandlungen mit den Behörden wegen unserem Besitz, oder? Die Verhandlungen, die wir halt hatten mit der Gemeinde und mit der Autobahn, mit dem Ingenieur, also die eben für das Geld. Wisst ihr, weil wir sind zwischen Schule und Bank gefallen, weil das Autobahnbaugesetz, das geregelt wurde wegen der Entschädigungen, noch nicht in sich Kraft war. Und man uns auch gezwungen hat dazu, wenn wir nicht eingewiesen hätten, dann hätte es geheissen, wir würden den Autobahnbau verzögern. Weil wir die Ersten waren, die der erste Bits Land auf Gemeindeebene geben mussten. Wisst ihr, dann kommen wir ins Dilemma.
Stück für Stück haben die Gosteli sich von ihrem Land trennen und zuschauen, wie sie nächster Nähe verbaut worden ist. Geblieben sind die Häuser und die Scheuer, die mit ein bisschen Umschwung heute unter Denkmalschutz stehen. Aber damit nicht genug. Bald ist auch noch die Mutter von der Marthe Gosteli krank geworden. Nach all diesen Kämpfen sind die Batterien von der Marthe Gosteli Anfang 70er Jahre leer gewesen. Sie hat sich erholen, hat Abstand gewinnen und sie hat ihr liebstes Hobby, das Reiten, zum Beruf gemacht. Sie hat sich plötzlich an die Olympischen Spiele von 1956 erinnert. Dortmal hat eine dänische Reiterin mit Kinderlähmung die Bronzemedaille gewonnen. Die skandinavischen Länder haben nämlich neues Reiten als Therapie eingesetzt.
Und nachher habe ich immer gedacht, das ist etwas Faszinierendes und habe gemerkt, wie zum Beispiel auf die Psyche von einem normalen Menschen, wie das einwirken kann. Weil ich sehr viele schwierige Situationen musste meistern und eben auch zum Beispiel gerade zur Krankheit von der Mutter, die mich auch sehr beschäftigt hat. Ich hätte eben nie können. Ich hatte eine sehr anspruchsvolle Zeit auf der Botschaft und habe viel gearbeitet. Und ich hatte nachher die Probleme, die ich alle hatte, ich hätte es nie können meistern, wenn ich nicht. Ich musste natürlich alles andere aufgeben. Ich habe nie mehr in die Ferien, wenn ich nicht jeden Tag geritten wäre. Jeden Tag geritten, vor oder nach der Arbeit. Oder? Und das hat mich eigentlich gerettet und von dort bin ich nachher eben draufgekommen.
Therapeutisches Reiten war damals Neuland. In der Schweiz hat es nur gerade in Basel so eine Einrichtung gegeben. Die Marthe Gosteli war damals um die 60 und hat sich Kopf voran in die neue Pionieraufgabe gestürzt. Sie hat eine Liegenschaft mit Stalle gekauft und zusammen mit einer Krankengymnastin das therapeutische Reiten auch bei den Ärzten bekannt gemacht.
Es ist eine wahnsinnig interessante Sache. Ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Wir hatten alle Behinderungen, wir hatten Blinde, wir hatten Multiple Sklerose, wir hatten Autistische. Einfach alle, die irgendeine Behinderung hatten, hat man probiert mit dem Reiten, wo man vielleicht hätte sagen können, bei denen hat es körperlich etwas gebracht, aber bei anderen war die Wirkung auf die Psyche entscheidend gewesen und hat ihnen das Leben lebenswerter gemacht. Und wisst ihr, die Freude von einem Menschen, der behindert ist und gar nichts selber machen kann. Und dann setzt ihr auf ein Ross. Ich habe halt immer gefunden, man muss denen ein Erlebnis geben. Wenn sie mit den Füßen noch können, irgendwie eine Bewegung machen und dem Ross mit ihrem Fuß einen Kicks geben und das läuft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auch bei den Ferienkursen, die wir gemacht haben, da waren wir 8 Tage zusammen und die sind auf dem Stroh geschlafen. Das war also wirklich ein schönes Erlebnis gewesen. Und ich werde das nicht missen. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis gewesen, für mich zu sehen, was das auslösen kann. Da hatte ich einen Bub, der schreckliche zerebrale Lähmung hatte. Der war also verspannt gewesen, sage ich euch. Der ist psychisch auch so, ist der angeschlagen gewesen. Nein, ich dachte, jetzt probier schon mal. Du musst mal schauen, ob der überhaupt traben kann, weil der war so spastisch gewesen und steif. Dann habe ich das gemacht. Nachher hat er angefangen zu rennen. Sind dem Tränen nur so runtergelaufen. Und dann habe ich zum Vater gesagt, oh no, der Dieu, gestern Chef, er war ja noch älter. Es tut mir nicht zu leid, dass er gesagt hat, oh, Madame Sanferien, vous savez, il est ému.
12 Jahre lang hat Marthe Gosteli das therapeutische Reiten angeboten, bis sie aus finanziellen und gesundheitlichen Gründen ganz hat müssen aufhören. Aber zu diesem Zeitpunkt hat sie nochmal eine grosse Herausforderung angenommen. Eine Aufgabe, die ihr Vermächtnis für die Zukunft ist. 1982 hat sie vom Bund von der Schweizerischen Frauenorganisationen ein Telefon bekommen. Bei ihnen haben sich Dokumente, schriftliche Zeugen von Generationen von Frauen und ihrem Einsatz für die Frauenbewegung angesammelt gehabt.
Ausschlaggebend war also das, wo mir eben die Geschäftsführer vom BSF angeläutet hat und gesagt haben, jetzt wollen sie die Archivalien langsam fortschießen. Und ich habe ja gewusst, dass sie in dem Archiv ist. Und dann bin ich sofort eingeschritten und bin halt hinter die Präsidentin oder die ehemalige hat gesagt, hört, wir müssen etwas machen, so geht es einfach nicht. Und ich hätte ja das alles nicht können machen, wenn man mir nicht gelobt hat. Die mir die Archivalien gegeben haben, sind eigentlich auch in ins kalte Wasser gesprungen mit mir. Ich habe ja auch nicht gewusst, wie es ja nur eins gewusst, das darf nicht passieren. Weil ich ja schon während der Zeit, als ich aktiv war, gesehen habe, was da alles rum ist. Und wir hätten ja schon dann gerne eine Arbeit gemacht, aber es ist einfach nicht, es ist nicht drinnen gelegen. Finanziell nicht und zeitlich nicht. Und viele Leute, ich muss noch eines sagen, wenn ich nicht so viele Leute gehabt hätte, die mir das Vertrauen geschenkt hätten, hätte ich es nicht können machen.
Und so sind immer mehr Archivalien von Frauen, ihren Lebensgeschichten und ihrem Engagement für die Anliegen der Frauen in der Schweiz bei der Marthe Gosteli eingegangen. Mit dieser Stiftung hat sie in ihrem Elternhaus Archiv zur Geschichte der Schweizer Frauenbewegung aufgebaut und so wichtige historische Dokumente gerettet.
Das war früher so in den Staatsarchiven, kantonalen. Ja, früher war ihre Hauptaufgabe, Staatsakten zu archivieren. Heute ist das anders. Und wenn Sachen von Frauen abgegeben worden sind, so, es hat geheißen, das ist Frauenzeug. Und das hat ja alles geändert. Ich meine, heute nehmen die Archive auf Sachen von Frauen. Das ist ganz anders. Die Sensibilität ist jetzt so da. Aber man muss eben sehen, das war früher wirklich so gewesen. Es hängt eben mit der Bewertung, was Frauen machen und was Männer machen oder gemacht haben. Und jetzt sind die Archivalien zusammen. Jetzt ist es nicht verloren gegangen. Jetzt ist es zugänglich.
Sie haben ja in Ihrem Leben wirklich wahnsinnig viel gemacht und gesehen und mitgemacht auch. Wenn Sie zurückschauen, würden Sie irgendetwas anders machen heute?
Vielleicht würde ich es gar nicht machen. Nein, also ist jetzt vielleicht gerade extra. Ja, aber wisst ihr, manchmal, es ist schon so, ich habe in der letzten Zeit, je älter das man wird oder je näher das zu Ende kommt, tut man sich eben schon, macht man sich schon Gedanken und tut, vor allem, was mich beschäftigt hat, ich bin ja sehr angeschossen worden und kritisiert worden. Das ist immer so, wenn ihr so etwas macht. Dass man sich manchmal gefragt hat, ja, was hast du jetzt alles falsch gemacht und was hätte jetzt so anders sein? Und ja, da habe ich manchmal mit mir selber ein bisschen Mühe. Das kommt so, oder? Mit dem müsst ihr einfach leben. Mit dem muss man sich auseinandersetzen, oder? Aber eins muss ich sagen, ich habe sehr viel Anerkennung bekommen. Aber ich habe viele Leute natürlich, sie müssen Werk kritisieren. Das ist ja so im Leben, oder? Man kann es nicht allen Leuten recht machen.
Ist es für Sie auch eine späte Genugtuung gewesen, dass Sie auch jetzt den Preisen bekommen haben in den letzten Jahren für Ihr Arbeiten und Ihren Einsatz?
Ich habe ein paar Preise bekommen, also muss ich dann nicht klagen. Nein, das ist das, was ich dankbar anerkenne. Und vor allem bin ich eben diesen Frauen und Männern dankbar, wo ich heute muss sagen, sie haben begriffen, um was es geht. Und mein Anliegen ist immer noch, dass man eben das nicht einfach jetzt unter den Tisch, sondern dass man endlich zur Kenntnis nimmt, dass das einfach ein Teil von unserer Schweizer Geschichte ist und dass man das den Jungen auch muss vermitteln. Das ist doch, und ohne Frauen läuft ja doch nichts.
Am 1. Juli hat Marthe Gosteli die Präsidentschaft von ihrer Stiftung an einen Nachfolger abgegeben. Sie bleibt aber noch im Stiftungsrat und hilft weiter mit, das Archiv ganz aufzuschaffen, auch für zukünftige Generationen.
DRS 1, Menschen und Horizonte mit einer der grossen Vorkämpferinnen in der Schweizer Frauenbewegung, Marthe Gosteli. Für ihr Engagement hat ihr die Universität Bern 1995 den Ehrendoktortitel verliehen. Die Marthe Gosteli wird im nächsten Dezember 92. Mit ihr hat Cornelia Beutler geredet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.